Also was ich auch öfter gehört habe, ist tatsächlich von Leuten, die damals vielleicht noch im Leben waren, so in der Zeit, als die RAF so besonders aktiv war, wo der Terror besonders deutlich gewesen ist, die erinnern sich noch alle sehr lebhaft quasi, wie der Alltag hier gewesen ist, auch in Berlin. Nämlich diese Plakate überall, diese Angst davor, dass da was hochgehen könnte, da was explodieren könnte. Also diese Terrorgefahr, diese Terrorangst war sehr aktiv. Und die Leute, mit denen ich jetzt sprechen konnte in den letzten Tagen auch, oder die Leute, mit denen wir gesprochen haben im Zuge unserer Recherche, weil wir ja auch verstehen wollten, was macht die RAF eigentlich so interessant, ist, glaube ich, dass bei vielen noch das Nachhalt, diese Erinnerung daran, wie es damals gewesen ist. Und ich glaube, für viele ist das auch tatsächlich jetzt sowas wie Genugtuung.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich melde mich aus meinem Geburtstagsurlaub. Ich habe mir ganz kurz freigenommen, verstecke mich in Brandenburg und das bedeutet aber nicht, dass ich nicht Podcasts aufnehme, weil Dinge passieren, die mich interessieren. Und wir wollen ja klarer und deutlicher definieren, wofür dieser Podcast steht. Dieser Podcast steht für alles, was mich interessiert, journalistischer Natur. Menschen, Geschehnisse, Länder und in dieser Dienstagsfolge, in der wir ja immer über Aktuelles sprechen, und in der Freitagsfolge spreche ich mit Menschen, die keinen Aktualitätsbezug haben, es sei denn, es bricht ein Krieg aus, dann ändert sich das. In dieser Dienstagsfolge spreche ich mit Keschrau Beros über Daniela Klette, die RAF-Terroristin, die mit einer Panzerfaust im Schrank in Kreuzberg 30 Jahre offensichtlich unbehelligt leben konnte und kürzlichst von der Polizei hops genommen wurde. Warum spreche ich mit einem Podcast-Kollegen? Ganz einfach. Keschrau hat einen Podcast nämlich zu Daniela Klette gemacht, einen zweiteiligen, und ist fast in der Lage gewesen, diese Frau festzusetzen. Hat er aber nicht geschafft, ist ja auch kein Polizist, sondern ein Podcaster und Journalist. Wir haben in dieser Folge darüber gesprochen, ob die RAF immer noch das Zeug hat, Vorbild zu sein für eine aktuelle Generation. Wir haben darüber gesprochen, wie weit Daniela Klette zu bemitleiden ist, dafür, dass sie jetzt nach 30 Jahren hops genommen wurde. Wir sprachen aber auch darüber, welche Rolle die RAF in der bundesdeutschen Geschichte spielt. Also wofür stand die RAF der ersten, zweiten und der dritten Generation? Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass es auch eine dritte Generation gibt und wusste eigentlich auch nicht so genau, was eine zweite Generation gemacht hat. Aber Keschrau erklärt alles gewohnt souverän und schlau. Denn er ist ein geschätzter Kollege und klärt mich und hoffentlich auch euch auf zum Thema Daniela Klette, die RAF und was die Festnahme für Deutschland bedeutet. Viel Spaß.
Keschrau Beros, den Thilo für diese Folge interviewt, ist Journalist und Podcaster. Spätestens seit der Podcast-Reihe Cui Bono ist er den meisten ein Begriff. Keschrau studiert Kommunikations- und Literaturwissenschaften in Erfurt und New York und gründet nach dem Erfolg von Cui Bono die Produktionsfirma Andan, die auch den zweiteiligen Podcast zur Suche nach Daniela Klette produzierte.
Keschrau, ich war arbeiten im Ausland und bin israelischen Raketen ausgewichen, die den Libanon angegriffen haben, beziehungsweise sich selbst verteidigt haben, wie auch immer man es jetzt gerade nennen möchte, und hatte demnach keine Zeit, mich darum zu kümmern, was in Deutschland passiert. Ich habe aber mit größter Neugier verfolgen können, dass eine RAF-Terroristin festgesetzt wurde.
Ja.
Und du hast ja im letzten Jahr einen zweiteiligen Podcast, glaube ich, mit deiner Firma gemacht. Zweiteilig war er.
Ja, richtig, ja, zwei Teile.
Genau zu dieser Frau, die du ja beinahe festgesetzt hättest als Journalist und nicht als mit Millionen Dollar ausgestattetes internationales Recherchekollektiv und die Polizei im Hintergrund, sondern du hast es einfach geschafft, von Berlin aus diese Person fast dingfest zu machen. Wie ist euch das gelungen?
Puh, wie ist uns das gelungen? Ich glaube, da muss man von Anfang an erstmal erzählen. Und zwar haben wir letztes Jahr, also Mitte letzten Jahres, eine E-Mail bekommen von einem Hörer, den wir jetzt Sebastian nennen. Und dieser Hörer hat uns erzählt, er habe auf einer Party in Köln, auf so einer Anonymous-Party, er war Teil einer Kölner Anonymous-Zelle. Und er habe auf dieser Party eben eine Frau kennengelernt, die dann im Verlaufe des Abends irgendwann gesagt habe, auf ein Fahndungsplakat deutend, das da bin ich. Und habe da offenbar eben auf Daniela Klette irgendwie gezeigt. Und irgendwie hat ihn diese Situation, diese Begegnung noch sehr lange beschäftigt. Und als er dann unseren Podcast gehört hat zu Anonymous, hat er sich gedacht, okay, ich schreibe den jetzt mal. Und wir haben seine Geschichte gehört und dachten, klingt nach einem Podcast. weil die Prämisse so irre ist, dass wir gedacht haben, wir wollen jetzt gar nicht versuchen, jetzt Daniela Klette oder sowas zu finden. Das ist jetzt nicht unsere Aufgabe. Wir sind jetzt nicht irgendwie plötzlich die Ermittlungsbehörde, sondern wir wollen mit Sebastian zusammen herausfinden, was an dem Abend jetzt wirklich geschehen ist. Also war das denn wirklich Daniela Klette oder war es irgendeine Frau, die jemand irgendeinen Quatsch erzählt hat? Und wir können ihm so ein bisschen Peace of Mind geben. So, dann haben wir angefangen, da irgendwie zu recherchieren. Das hat auch sehr, ja, es war sehr mühselig und auch frustrierend, weil viele Dead Ends, Sebastian konnte uns viele der Dinge, die er uns erzählt hat, nicht wirklich bestätigen. Wir konnten vieles, was er uns gesagt hat, nicht verifizieren. Und wir haben dann versucht, diese Fotos, die er uns gegeben hat, von dieser Frau, die er da getroffen hat auf dieser Party, diese Fotos haben wir dann abgeglichen mit den Fotos von Daniela Klette, die es frei im Internet gibt. Das sind nicht sehr viele und die sind alle auch sehr, sehr alt. Aber wir haben es versucht und es war, jetzt wenig überraschend wahrscheinlich, kein Match. Also man hat uns gesagt, es ist kein Match, das sind nicht dieselben Personen. Wir haben vorher halt einfach nur sehr nah rangezoomt und geguckt, haben sie Ähnlichkeiten, haben sie ähnliche Zähne, lachen sie ähnlich, stimmt der Haaransatz, ne? Also kennst du solche Analysen quasi. Und als das dann nicht geklappt hat, haben wir gedacht, okay, was machen wir jetzt? Wir machen es andersrum. Wir, anstatt zu vergleichen, suchen wir jetzt mal. Und haben dann eben, meine Kollegin Silke hat über eine bekannte Person dann Michael Colborn kontaktiert von Bellingcat. Und wir haben Michael Colborn dann eben die Fotos von Daniela Klette gegeben und gesagt, hier, gut Glück, kannst du ja vielleicht mal gucken, ob es irgendwo ein Match gibt. Weil die Maschine halt eben im gesamten Internet sucht, außer jetzt Facebook und so, aber alles, was quasi jetzt auf irgendwelchen Webseiten hochgeladen wird. Und dann hat er irgendwie, also er meinte selber ja in der Nacherzählung, nach etwa einer halben Stunde oder so, hat er tatsächlich ein Match gehabt, hat uns kontaktiert und gesagt, es ist ein Match. Und zwar gibt es da irgendwie eine Frau auf der Webseite eines Capoeira-Vereins in Berlin-Kreuzberg. Das ist ein ziemlicher Match. Bin ziemlich sicher, dass das dieselbe Person ist. Und wir waren so, okay, das ist eine irre Wendung, weil Berlin-Kreuzberg ist genau bei uns ums Eck. Also unser Büro ist in Berlin-Kreuzberg und dieser Verein ist dort. Also haben wir kurz vor Veröffentlichung, also wir hatten nicht mehr lange Zeit, haben wir gesagt, okay, wir gehen dahin. Und dann sind quasi unsere Kollegen Patrick und Celine haben sich quasi undercover da angemeldet bei diesem Capoeira-Verein. Und haben dann einen Kurs mitgemacht, haben an den Wänden auch Fotos auch gesehen mit Daniela Klette auch drauf oder der Frau, von der wir geglaubt haben, dass sie Daniela Klette sein könnte. Du siehst, ich erzähle im Konjunktiv. Und ich sage, okay, das könnte sie sein. Und der Typ, der Lehrer, den wir da getroffen haben oder den Patrick und Selina getroffen haben, der hat dann irgendwie gesagt, naja, sie war das letzte Mal vor 4 Jahren hier oder länger. Okay. Wir haben dann vermutet, es war wahrscheinlich eher vor 4 Jahren. Weil das war so Beginn der Corona-Zeit etwa. Und das war es dann tatsächlich auch so, hinterher ist rausgekommen, dass sie vor 4 Jahren zuletzt da war. Das heißt, wir haben die Frau, von der wir nicht mit Sicherheit sagen konnten, dass Daniela Klette ist, um 4 Jahre verpasst. Und haben dann die Recherche an der Stelle beendet, weil wir den Podcast veröffentlichen mussten. Und haben gedacht, okay, das ist eine schöne Geschichte, aber eben eine schöne Geschichte des Scheiterns. Und dann, ein paar Monate später, sind hier die Push-Nachrichten irgendwie losgegangen, die Eilmeldungen sind explodiert und es hieß, die Terroristin Daniela Klette sei festgenommen worden. Und wir waren natürlich sofort, okay, welche Daniela Klette ist das? Also für uns gab es ja mehrere so. Und haben gesagt, ist das die Person, von der wir ja irgendwie die Annahme hatten, dass sie es tatsächlich ist? Ist das diese Capoeira-tanzende, keine Ahnung, Rentnerin in Berlin-Kreuzberg? Und wir haben dann irgendwie so ein bisschen gewartet. Im Laufe des Abends kamen dann quasi erste Informationen auch durch zu dieser Festnahme, wo wir dann irgendwie dann auch das Wort Capoeira gehört haben und dann mit ziemlicher Sicherheit wussten, okay, wir haben tatsächlich offenbar nichts ahnend, relativ zufällig, waren wir dieser Daniela Klette auf der Spur und sie ist da auch genau da in der Ecke auch festgenommen worden, da in Berlin-Kreuzberg.
Was hat denn Daniela Klette eigentlich gemacht als RAF-Terroristin und danach? Also wofür war sie bekannt? Es gibt ja so berühmte RAF-Terroristen und Terroristinnen. Was war so ihr Ding?
Erst muss man sagen, Daniela Klette ist nicht sonderlich bekannt. Wenn du vor einer Woche irgendwie auf der Straße eine Umfrage gemacht hättest und gefragt hättest, wer ist Daniela Klette, wüssten die meisten nicht, wer es ist. Und wenn es jemand wüsste und du fragst, wie sieht sie aus hier bei diesen 10 Fotos, wer ist Daniela Klette, wüssten die meisten nicht, wer Daniela Klette ist. Also ich glaube, sie ist nicht erst die bekannte, in Anführungszeichen, Terroristin. Sie war Mitglied dieser dritten Generation der RAF und es gibt da aus dieser Zeit eben mehrere ungeklärte Morde und Attentate, zu denen sich die RAF auch bekannt hat. Und ich glaube, an einigen einigen dieser Tatorten sind noch oder in einem sind noch Spuren oder DNA-Spuren von Daniela Klette gefunden worden. Was genau die Ermittlungsbehörden ihr jetzt quasi vorwerfen können nach all den Jahren tatsächlich, weil die Mitgliedschaft einer terroristischen Vereinigung ist inzwischen verjährt, Mord aber verjährt nicht. Und ich glaube, es wird sehr schwierig sein, jetzt ihr nachzuweisen, dass sie tatsächlich gemordet hat, dass sie tatsächlich jemanden umgebracht hat. Aber eben diese ungeklärten Morde werden eben dieser dritten Generation, dieser sogenannten dritten, man ist sich nicht mal sicher, ob es wirklich so eine dritte Generation so offiziell gibt. Man nennt sie halt einfach so, ist eine relativ kleine Gruppe gewesen, glaube ich, so von so 20 Leuten oder so. Und Daniela Klette war eben Teil dieser Gruppe. Das ist das eine. Das andere ist, dass Daniela Klette in den letzten 30 Jahren im Untergrund gelebt hat, in Anführungszeichen. Dieser Untergrund, wie sich herausstellt, ist ein Obergrund gewesen. Und sie hat einfach ein ganz normales Leben in Berlin-Kreuzberg gelebt. Aber dieses Leben muss man sich ja auch erstmal finanzieren. Sie geht ja jetzt natürlich nicht irgendwie arbeiten und bezieht Sozialleistungen, was weiß ich. Sie hat ja sich als Claudia Yvonne ausgegeben. Das war übrigens auch eine Sache, die wir in unserer Recherche auch schon gefunden hatten, also den Facebook-Profil dieser Frau von der Website, und wussten, dass sie Claudia Yvonne heißt. Wie sich jetzt herausstellt, ist das ihr Tarnname gewesen. Sie hat einen italienischen Pass bei der Festnahme gehabt. Da stand das auch drauf, Claudia Yvonne. Und dieses Leben, um dieses Leben sich zu finanzieren, mutmaßlich glauben wir eben, dass sie verschiedene Raubüberfälle begangen hat mit den anderen beiden noch gesuchten RAF-Terroristen. In aller Regelmäßigkeit quasi, um sich dann für ein paar Monate oder Jahre irgendwie das Grundleben irgendwie zu sichern. Und dann hat man wieder einen Raubüberfall begangen und dann wieder abgetaucht und wieder begangen und wieder abgetaucht. So. Das wird ihr jetzt auch ganz konkret ja auch vorgeworfen, also Teil dieser Raubüberfälle gewesen zu sein.
Gibt es irgendwelche bekannten Raubüberfälle, an die wir uns alle kollektiv erinnern können? Oder sind das so Geldtransporter in Göttingen überfallen und schnell weg? Oder ist es sowas wie eben KDW, Weihnachtsgeldkasse wurde gestohlen?
Ja, ich glaube, da gibt es keine, die in so einer kognitiven Erinnerung irgendwie da sind. Das ist so etwas, was wahrscheinlich mal in irgendeiner Lokalzeitung dann irgendwo steht. Da ist irgendwie ein Raubüberfall dort und dort gewesen. Diese Bank wurde ausgeraubt, was weiß ich. Die hatten immer so einen Fluchtwagen, haben sie sich gekauft in Bar, um das dann quasi dann genauso gut dann wieder irgendwie irgendwo stehen zu lassen. Das war ja auch ein bisschen so Ausgang unserer Geschichte, dass unser Hörer Sebastian eben sagte, er hätte auch irgendwie einen Kontakt dahin gehabt mit dem LKA, weil offenbar die Terroristen, das ist jetzt seine Geschichte gewesen, bei einem dieser Käufe seine Handynummer angegeben hätten. So. Und das konnten wir halt nicht so richtig verifizieren, weil wir nicht in der Lage waren zu verifizieren, dass das wirklich seine Handynummer gewesen ist. Also es war kein Vertragshandy, es gab keine alten Nachrichten, nichts, also das konnten wir nicht verifizieren, das war das ein bisschen die Vermutung. Aber sowas haben die halt gemacht, also die haben so Raubüberfälle gemacht, die jetzt nicht so groß spektakulär gewesen sind, dass sie, glaube ich, jetzt so fett in den Seite 1 Nachrichten gewesen sind.
Während wir beide gerade dieses Gespräch führen, wird, glaube ich, in der Nähe der Wilden Renate in Berlin-Friedrichshain gerade eine Wagenburg von der Polizei hops genommen, weil dort zwei weitere Verbündete von Daniela Klette leben sollen. Es scheint, also ich kenne, als mir jemand, der viel an Flughäfen ist, ich kenne diese tollen Plakate mit diesen 80er-Jahre-Fotos von diesen Menschen. Jetzt hat man, und du sagtest es bereits, das Gefühl, die müssen sich gar nicht verstecken. Die müssen einfach ein ganz normales Friedrichshainer-Kreuzberger Leben leben, um unterzutauchen. Ja. Sind dir während der Recherchen so Ermittlungsmängel aufgefallen, dass es eigentlich gar kein richtiges Interesse mehr gibt, diese Zeit in Deutschland aufzuklären?
Ja, ich glaube erst einmal genau, dass diese Gruppe an Leuten, die noch weiterhin in den letzten Jahren irgendwie Daniela Klette irgendwie gesucht haben und die anderen beiden, das ist nicht sonderlich groß gewesen. Ich glaube, es waren nur zwei oder sowas Leute, die da irgendwie als Zielfahnder irgendwie dran gearbeitet haben. Ich glaube, es war jetzt nicht so eine große Dringlichkeit, sich dieser Sache zu widmen. Das andere ist, das, was du gerade gesagt hast, dass sie ganz offenbar ein normales Leben da gelebt hat, ist ja auch Teil der RAF-Strategie gewesen. Also das, was Ulrike Meinhof ja auch mal gesagt hat, ich glaube, in Bezug auf Mao, bin mir gerade nicht ganz sicher, aber sie hat ja gesagt, ihr müsst leben wie Fische im Wasser. Das heißt, diese Idee von Leute, die auf der Flucht sind oder im Untergrund leben, ist keine RAF-Idee, sondern die Idee war schon immer, ich lebe mein Leben dort, einfach da, wo ich jetzt bin und lebe quasi im Offenen. Und ich glaube, auf diese Art und Weise war sie lange Zeit unsichtbar, weil wir müssen uns auch vorstellen, die ist seit über 30 Jahren quasi auf der Flucht. Vor 30 Jahren sah die Welt ganz anders aus und in diesen 30 Jahren hat sich die Welt auch massiv geändert. Sie ist jetzt am Ende eigentlich Opfer geworden einer Entwicklung, von der sie nicht ahnen konnte, dass es sie gibt, nämlich dass sie irgendwelche Fotos auf irgendwelchen Vereinswebseiten plötzlich mit solchen Suchmaschinen auffindbar sind. So, da muss man ja wirklich sonst total zufällig einfach da sein, um da mal irgendwie ein Foto zu sehen und zu sagen, das erinnert mich irgendwie vage an Daniela Klette. Das heißt, dieser technologische Fortschritt ist das eine. Ich glaube, dass sie halt nicht geahnt hat. Und solange dann quasi, wenn es das nicht gibt, die Polizei nicht jeden Tag irgendwie durch ganz Berlin läuft und das irgendwie aussiebt und nach ihr Ausschau hält konkret, ist sie halt unauffindbar, weil sie zusätzlich auch, haben wir auch anfangs ja auch gesagt, keine besonders bekannte Terroristin gewesen ist. Das ist jetzt nicht so ein Gesicht, was irgendwie landesweit bekannt ist. Sie kann da relativ unsichtbar leben, wenn gerade nicht aktiv nach ihr gesucht wird. Das heißt, wir haben das ein bisschen gescherzt und haben gesagt, so, sie ist quasi ihrer eigenen Boomerhaftigkeit zum Opfer gefallen, weil sie halt eben nicht geahnt hat, dass das, was sie da ins Netz stellt, plötzlich ein paar Jahre später technologisch so einfach auffindbar ist.
Glaubst du, dass euer Podcast den Ermittlungen geholfen hat? Weil ich finde es schon seltsam, dass ihr diesen Podcast rausbringt und ein halbes Vierteljahr später diese Frau dann hops genommen wird.
Naja, seltsam, ja, klar, finden wir es alle seltsam, dass das Ganze irgendwie ziemlich zeitnah irgendwie passiert. Also ich sag mal so, nur Verschwörungstheoretiker glauben nicht an Zufälle. So. Natürlich glauben wir an Zufälle. Es kann natürlich sein, dass das nur ein Zufall gewesen ist. Wir wissen es nicht. Ne? Also wir haben auch den Ermittlungsbehörden keine Hinweise oder sowas gegeben. Wir haben sie jetzt nicht auf dem Laufenden gehalten über unsere Arbeit. Sie haben unsere Arbeit genau dann gehört, als sie alle anderen auch gehört haben, nämlich mit der Veröffentlichung am 22. Dezember 2023. Was vorher irgendwie passiert ist, wissen wir nicht. Wir waren mit denen natürlich im Austausch, weil wir Fact-Checks gemacht haben und sie auch Dinge gefragt haben einfach, auch um die Geschichte von Sebastian zu verifizieren. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt passiert. Es gibt natürlich viele, wir haben intern natürlich viele Hypothesen, so was könnte es denn sein oder warum, fragen uns auch jetzt sehr viele, warum sind die Ermittlungsbehörden nicht auf die Idee gekommen, diese Maschinen zu nutzen, so eine Suchmaschine einfach zu bemühen. Das wissen wir natürlich auch nicht. Wir können natürlich nur ahnen, zu sagen, naja, diese Dinger sind nicht sehr alt, vielleicht kamen sie einfach wirklich noch nicht drauf. Also diese Systeme sind relativ neu, das ist das eine. Das andere ist, die sind vielleicht auch nicht so 100% legal für Ermittlungsbehörden. Also alles, was du über solche Maschinen findest, kannst du vielleicht nicht wirklich dann vor Gericht auch nutzen oder anbringen. Das kann natürlich auch sowas sein. Das ist ähnlich wie eine illegale Tonaufzeichnung. Die kannst du auch nicht einfach vor Gericht dann benutzen und sagen, hier, ich habe diese Informationen, die hast du halt illegal erworben und damit wäre sie dann nicht zulässig. Andererseits würde es jetzt auch eine Ermittlungsbehörde nichts davor aufhalten, danach zu suchen und das dann aber trotzdem zu reverse-engineeren und dann irgendwie einen anderen Weg quasi erzählen, wie man an diese Person rangekommen ist. Vor allem, wenn es sich um eine nach über 30 Jahren irgendwie gesuchte Terroristin handelt, glaube ich nicht, dass irgendjemand davon abhält zu sagen, ich benutze die Suchmaschine nicht, weil mir sind jetzt die Hände gebunden. Es ist eine öffentliche Maschine, jeder kann das nutzen. Du kannst es auch nutzen, Thilo. Also es ist ganz einfach, gehst auf die Website, lädst die Bilder hoch und kannst danach suchen. Und die rechtliche Zone für uns als Privatperson ist noch relativ grau. Viele dieser Tools haben so AGBs, bei denen es zum Beispiel heißt, du darfst nur nach dir selber suchen und nicht nach anderen Personen. Und das ist auch völlig richtig, dass quasi da noch viel passieren muss aus Datenschutzgründen. Es ist auch richtig, dass die Ermittlungsbehörden das jetzt nicht einfach so benutzen dürfen, dass nicht jede Polizeistation in Deutschland einfach irgendwelche Fotos irgendwie reingeben und dann nach Leuten irgendwie googeln kann. Das ist schon in Ordnung, dass das nicht so einfach ist. Aber was genau da intern passiert ist bei den Ermittlungsbehörden, warum sie da nicht selber drauf gekommen sind und ob unser Podcast oder unsere Recherche für sie ein Anlass war, zu sagen, wir gucken uns das jetzt nochmal genauer an, weil die sind da offenbar jetzt auch gerade irgendwie da dran an der Arbeit. Kann sein, kann auch nicht sein. Wir wissen es einfach nicht.
Es fühlt sich ja so ein bisschen so an, dass es so eine Art nicht deutschen Herbst, sondern einen deutschen Frühling jetzt gerade gibt und ein anderer von diesen Rentner-RAF-Leuten jetzt hops genommen wird. Glaubst du, dass das jetzt das Ende einer Epoche sein wird in Deutschland?
Hier eine kleine Einordnung. Die Rote Armee-Fraktion, kurz RAF, war eine linksextremistische und terroristische Vereinigung, die 1970 unter anderem von Horst Mahler, Andreas Bader, Ulrike Meinhof und Gudrun Enslin gegründet und 1998 aufgelöst wurde. Die schreckliche Bilanz der Terrorgruppe, 33 Morde, mehrere Entführungen und Geiselnahmen und Sprengstoffattentate mit mehr als 200 Verletzten. Insgesamt 9 Morde und mehrere Anschläge sind bis heute nicht aufgeklärt. Der Deutsche Herbst, auf den Thilo sich hier bezieht, ist der Name einer Staatskrise, die 1977 durch die Anschlagsreihe Offensive 77 ausgelöst wurde, die es zum Ziel hatte, inhaftierte RAF-Mitglieder der ersten Generation zu befreien. Sie endete in der Todesnacht von Stammheim, in der sich die inhaftierten Anführer suizidierten.
Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, die RAF, das ist irgendwie noch so ein Geist, der in Deutschland hin und wieder dann irgendwie herumspukt, weil die RAF ja auch irgendwie zu einer Zeit groß geworden ist oder zu einer Zeit entstanden ist, wo sie irgendwie das Gefühl hatten, wir brauchen mehr öffentliche Unbequemtheit vor den Realitäten unserer Welt. Das war zum einen der Vietnamkrieg, gegen den sich ja auch der RAF sehr lautstark irgendwie gestellt hat. Und es war zudem die Geschichtsvergessenheit der Deutschen, dass man eben gesagt hat, die Verbrechen des Nationalsozialismus sind nicht ordentlich genug aufgearbeitet worden. Das war quasi in einer Zeit, wo das irgendwie notwendig erschien. Und ich glaube auch heute, wenn du jetzt auf der Straße Leute nach der RAF fragst, viele sympathisieren natürlich tatsächlich mit ihnen. Ich glaube nicht mit der Art und Weise, was sie da gemacht haben, nämlich mit diesem Terror, mit dieser Gewalt, mit den Morden. Ich glaube, da sind wir uns alle einig irgendwie. Das ist auch bei aller Güte, bei aller Intellektualität quasi des Arguments kein guter Weg, irgendwie Terror zu betreiben. Aber viele würden natürlich trotzdem sagen, naja, die hatten so schon gute Gründe dafür oder gute Anlässe dafür. Die haben eben gesagt, was passiert denn hier eigentlich mit diesem Land? Warum haben wir es jetzt schon vergessen, was hier passiert ist? Was hat es eigentlich mit dieser Denazifizierung irgendwie zu tun? Funktioniert das denn wirklich überhaupt? Wie sehen unsere Strukturen und so weiter aus? Ich glaube, es waren wichtige Fragen. Ich glaube, dieser Geist ist immer noch in Deutschland, also ein bisschen. Und ich glaube auch, weil wir gerade in so einem Moment sind, ich weiß es nicht, das ist doch wirklich nur so ein Gefühl, wo ich irgendwie das Gefühl habe, dass so ein Geist, nicht dieser terroristische Geist, aber zumindest dieser was passiert hier eigentlich Geist irgendwie ein ganz guter wäre, den man irgendwie auch tatsächlich jetzt brauchen könnte, weil es sich so wie in der Zeit des Umbruchs handelt, ne? Nicht nur wegen den ganzen Kriegen auf der Welt, sondern auch wegen der Klimakrise beispielsweise. Die RAF wird ja quasi heutzutage ja nur genannt als Vergleich, um andere quasi negativ darzustellen. Also die Klimakleber sind dann plötzlich die Klima-RAF, ne? Also die letzte Generation ist plötzlich die Klima-RAF. Das ist sie natürlich nicht. Also die letzte Generation ist keine terroristische Organisation. Worauf man das quasi aber runterbricht, ist natürlich, da sind Leute gegen das System, gegen das bestehende System. Und die wehren sich so. Dann geht es dann gar nicht mal um Terrorismus, sondern um diesen Geist, um diese Wehrhaftigkeit, die man da irgendwie an den Tag legt und die man irgendwie aus dem System haben möchte.
Gibt es noch mehr RAF-Mitglieder, die du als Journalist und Podcast-Produzent interessant findest? Also würdest du sagen, hier, wenn ich mir dieses Fahndungsplakat auf meiner nächsten Reise angucke, über den oder über die mache ich den nächsten Podcast? Oder sagst du, das ist jetzt eigentlich gegessen?
Das ist eigentlich gegessen. Also ich glaube, für uns ist natürlich so, wir sind ja jetzt keine Terrorismus-Suchmaschine. Die Journalisten sind es auch nicht. Nur weil es jetzt irgendwie einmal jetzt geglückt ist, ist das jetzt nicht unsere Aufgabe. Wir machen jetzt nicht eine Podcast-Serie draus, wie wir die anderen RAF-Terroristen suchen. Und obgleich, wo ich auch noch glaube, dass gerade alle Menschen alle möglichen Bilder quasi in irgendwelche Suchmaschinen gerade wahrscheinlich reinschmeißen, um zu gucken, ob sie irgendwie die anderen beiden jetzt auch noch irgendwie zufällig finden über irgendeinen Zufallsfund. Ich glaube nicht, dass es unsere Aufgabe ist. Ich glaube, was mich dann aber schon interessiert, ist so ein bisschen so die Reaktion darauf, was jetzt passiert ist, wie Leute darauf reagiert haben. Das ist das eine. Und das andere natürlich, was sehr interessant wird, ist, was Daniela Klette wirklich sagt, weil eben über diese dritte Generation der RAF nicht wahnsinnig viel bekannt ist. Man weiß halt wirklich nicht viel. Und das ist einer der Zeitzeuginnen eben, die tatsächlich ein bisschen was erzählen können und vielleicht auch helfen können dabei, ein paar dieser Mordfälle oder dieser Attentate aufzuklären. Da bin ich sehr gespannt. Es wird ja bestimmt ja auch einen Prozess geben, falls es eben zu einer Anklage kommt. Da muss man schauen, haben die Ermittlungsbehörden Informationen, die in der Öffentlichkeit noch nicht bekannt sind, wo sich Daniela Klette tatsächlich auch in Anführungszeichen festnageln können oder eben nicht. Ich habe da so meine Zweifel. Ich glaube nicht, dass sie im Gefängnis landen wird. So, da, ich sehe das gerade noch nicht, weil es wahnsinnig schwer ist, einen Mord irgendwie nachzuweisen, der 30 Jahre her ist. So, das bin ich sehr gespannt, was jetzt passiert und ob sie überhaupt spricht tatsächlich.
Kannst du mir noch mal ganz kurz diese Einordnung, was erste, zweite und dritte Generation RAF ist, geben? Also so bei der ersten hast du ja gesagt, das sind sozusagen die sich gegen die Entnazifizierung und den Vietnamkrieg gestellt haben, die sich als große Bewegung verstanden haben. Und da hört es schon auf. Was ist die zweite und was ist die dritte Generation?
Genau, es gibt drei Generationen. Es gibt ja die erste, das sind die quasi die Gründungsmitglieder da auch drin sind, Enslin und Meinhof und so. Die üben im Grunde genommen, nachdem sie festgenommen werden, eben aus der Haft ziemlich einen Einfluss eben weiter aus auf die Linke in Westdeutschland. Dadurch bildet sich eine zweite Generation. Das Ziel dieser zweiten Generation ist, quasi zunächst erstmal die erste Generation zu befreien, die Haftinsassen zu befreien. Mit Geiselnahmen versuchen sie dann ja, diese Inhaftierten freizupressen. Das haben wir ja gesehen. Die zweite Generation verübt auch gleich mehrere Morde, die sich bis heute ja quasi in Erinnerung geblieben sind. Wir erinnern uns an den Bundesanwalt Buback, 77, deutsche Bankchef Ponto im selben Jahr, Schleyer, der Arbeitgeberpräsident, der da entführt wird. Wir erinnern uns an dieses Entführungsfoto mit dem RAF-Logo im Hintergrund und dieser Waffe und dem Schriftzug. Weiß nicht, was ich, nach so und so vielen Tagen wird Schleyer ermordet. Das war die zweite Generation. Ab den 80ern wird dann quasi von einer dritten Generation dieser RAF gesprochen, von der halt eben bis heute nicht so wahnsinnig viel bekannt ist. Wie gesagt, das sind irgendwie 20 Personen offenbar, die da irgendwie denen angehören. Ungeklärte Attentate. Zum einen ist da diese von Treuhandchef Detlef Carsten Rohwedder, der da ermordet worden ist, ne, durch das Fenster in seine Wohnung. Da gibt es ja auch eine große Doku dazu. Dann gab es den Deutsche Bankchef Herrhausen, der mit einem Sprengstoffanschlag getötet worden ist, und einen Diplomaten Gerold von Braunmühl, der auf offener Straße erschossen worden ist. So, das sind so die drei Anschläge. Zu all diesen Anschlägen hat sich die RAF bekannt, aber die sind trotzdem unaufgelöst. Also wir wissen nicht, wer hat das jetzt am Ende gemacht, wer sind die Schuldigen. Das sind die drei Generationen.
Würdest du Leuten vorwerfen, Leserinnen, Lesern, Hörern, Hörerinnen des Podcasts, wenn man jetzt Mitleid mit Daniela Klette hat? Oder kannst du das auch nachvollziehen nach deinen Recherchen?
Na klar, also kann ich auch nachvollziehen. Ne? Also nach allem, was wir jetzt auch wissen, jetzt die letzten, meine Daniela Klette hat jetzt da irgendwie so ein relativ unauffälliges Leben da in Berlin-Kreuzberg gelebt, hat Nachhilfe gegeben, hat nett gegrüßt, wie die Nachbarn sagen. Das ist immer so dieser Serienmördersatz. Die hat auch mal nett gegrüßt, hat auch mal nett geguckt. Die war in diesem Capoeira-Verein. Natürlich verstehe ich, dass es da Mitleid gibt, ganz klar. Andererseits gibt es natürlich trotzdem so einen Aufklärungsbedarf, und es gibt einen Grund, warum sie 30 Jahre auf der Flucht gewesen ist oder zumindest sich versteckt hat. Also sonst würde sie es ja nicht tun. So, das heißt, da sind einfach sehr viele Fragen, die geklärt werden müssen. Das ist jetzt die Aufgabe der, das ist jetzt einfach die Aufgabe der Behörden. Und natürlich kann man Mitleid damit haben. Ich meine, in so einem Alter dann jetzt noch festgenommen zu werden. Sie wirkte aber, würde ich sagen, nach allem, was wir jetzt gehört haben in der Berichterstattung, relativ entspannt tatsächlich bei der Festnahme. So nach dem Motto, irgendwann musste es ja kommen. Ist 30 Jahre lang gut gegangen. Hat sich nicht gewehrt. In ihrer Wohnung ist ja eine Panzerfaust gefunden worden nach 40 Stunden Suche in einem ganz normalen Schrank offenbar drin. Ist keiner auf die Idee gekommen, reinzugucken. Das muss man sich auch einmal vorstellen. Gab eine Panzerfaust, Munition, eine Granate ist da gefunden worden. Aber keines dieser Dinge hat sie benutzt, um sich da irgendwie zu wehren. Ich glaube, es waren wahrscheinlich noch Sachen eben aus diesen Raubüberfällen, die sie noch hatten und die sie einfach in ihrer Wohnung gebunkert hat. So, wir haben uns auch gefragt, warum hat sie das nicht weggeschmissen? Warum nicht in die Spree? Wahrscheinlich hat sie das gebraucht für den nächsten, keine Ahnung, für den nächsten Überfall oder so. Aber sie hat sich ja nicht so groß gewehrt, hat sich ein bisschen ihrem Schicksal auch hergegeben. Und jetzt bin ich gespannt, was sie jetzt tatsächlich in der Haft sagt.
Ich glaube, diese, weißt du, wie ein Fisch im Wasser, ich glaube, das ist ja so ein bisschen die bayerische Vorstellung von Berlin-Kreuzberg, dass du in jeder zweiten Wohnung einfach ein alter RAF-Terrorist oder ein junger Linksradikaler oder Linksextremer, / Kiffer, lebt mit einer Panzerfaust im Schrank zusammen. Also ich glaube, das ist wirklich ein ganz normales Leben in Kreuzberg. Wie würdest denn du ihre Möglichkeiten beschreiben? Also sie hat einen Capoeira-Kurs besucht, sie hatte eine Panzerfaust zu Hause. Hat sie ein sehr einfaches Leben gelebt oder hat sie wirklich eigentlich ein normales Leben gelebt?
Ich glaube, sie hat ein relativ normales Leben in einer kleinen Kreuzberger Wohnung gelebt. Das war, glaube ich, auch nicht so groß, 40, 50 Quadratmeter oder so. Ich weiß es nicht. Also es ist eine kleine Wohnung, in der sie gelebt hat. Sie hat da diese Freizeitsachen gemacht. Sie ist auch im Ausland gewesen. Nach allem, was wir wissen, nach den Fotos, die wir da auch auf Facebook und so gefunden haben, war sie zum Beispiel in Brasilien mit ihrer Tanzgruppe. Also die hat das auch sowas wahrgenommen, offenbar ohne Probleme. Was sie da sonst noch gemacht hat, wie sie sonst ihr Leben geführt hat, das wissen wir halt einfach nicht. So, was war sie, keine Ahnung, hat sie da irgendwie sehr simpel gelebt? Was hat sie da gemacht? Hat sie sich jeden Abend irgendwie Spaghetti gemacht oder konnte sie auch mal ausgehen? Und was, keine Ahnung, das wissen wir einfach alles nicht. Wenn jetzt alles eine Mutmaßung tatsächlich.
Also jetzt gemeinsam mit Sebastian, habt ihr gemutmaßt, weshalb sie diesen Satz gesagt hat, dass sie dort auf diesem Plakat sei? Also warum, weißt du, wenn du 30 Jahre untertauchst, warum gehst du so ein Risiko ein, auf einer Party zu sagen, ey, guck mal, das bin ich.
Na, das war sie
also,
ja
das
nicht.
Kann ich mir nur als echt ungelenk, das war sie nicht.
Nee, das war sie ja nicht. Also okay. Die Daniela von Sebastian, die wir Monika genannt haben aus der ersten Episode, diese Monika, die war es ja am Ende nicht. Wir haben ja diese Monika ja auch besucht dann vor Ort in Köln. Wir haben sie ja gefunden tatsächlich, seine Monika, und haben an die Tür geklopft und sie war es nicht. Sie hat sich nicht mal so an Sebastian erinnert. So.
Dann war das einfach nur ein sehr ungelenker Flirt-Move.
Kann sein, ne? Keine Ahnung, war betrunken oder was weiß ich was da jetzt passiert ist. Wir konnten es halt nicht vollständig erklären. Aber eben aus dieser Suche heraus ist dann eben beiläufig dieser andere Recherchestrang irgendwie aufgegangen, dass wir diese andere Suche versucht haben, durch die Gesichtssuche quasi, statt durch den Gesichtsvergleich. Und damit sind wir quasi auf die andere Daniela gekommen, die wir Felicia nennen in unserem Podcast, von der wir wissen, dass sie eigentlich Claudia heißt, mit ihrem Tarnnamen, die eigentlich Daniela Klette heißt.
Glaubst du, dass diese neue Aufmerksamkeit auf die RAF auch ein neues Selbstbewusstsein für junge Menschen ermöglichen könnte, sich in solchen Organisationen zu sammeln. Also so vielleicht wirklich die extremere Version der letzten Generation. Dass sich sowas daraus bilden kann. Eine vierte Generation RAF.
Ich glaube nicht. Ich glaube, was sich bildet, ist auf jeden Fall junge Leute, die Widerstand leisten. Das tun sie ja laufend. Das sehen wir ja gerade. Vor allem in der Klimabewegung. Und zwar auf den unterschiedlichsten Arten. Ob du sowas wie Extinction Rebellion hast, die ein bisschen so aggressiver vorgehen, oder die letzte Generation, die Aktionen machen, die tatsächlich einfach den Alltag stören, wo Leute sich sehr wunderbar drüber aufregen können. Oder Fridays for Future, die dann eher so, was nicht, Demonstrationen halt machen und versuchen, mit Leuten zu sprechen und den Bewusstsein für das Thema zu schaffen. Du hast quasi die ganze Bandbreite. Also die gibt es schon, die muss sich gar nicht entwickeln. Ich glaube, die Geschichte jetzt zu Daniela Klette, gut, ich glaube, es ist jetzt interessant für ein paar Tage, dass die Leute das sehen, dass eine Terroristin irgendwie festgenommen worden, die ihre RAF, okay, irgendwas von damals, aber ich glaube nicht, dass ausgerechnet dieser Fall jetzt irgendwie eine neue Radikalisierung oder sowas hervorbringt. Ich glaube, Widerstand, und das zum Glück müssen wir ja sagen, ist gerade in dieser Zeit sehr lebendig in Deutschland und das ist gut. Vor allem junge Leute sind sich bewusst, was da gerade auf sie zukommt in den nächsten Jahren und gehen dafür auf die Straßen und das ist doch eine gute Sache.
Wenn Daniela Klette nicht ins Gefängnis kommt, wirst du sie treffen?
Ob ich sie treffen würde? Ja, na klar.
Also, wirst du sie treffen? Also sozusagen, seid ihr jetzt schon daran zu organisieren, ein Interview, ein Porträt möglich zu machen, eine dritte Folge?
Ja, also ich meine, klar, wir sind ja, natürlich gucken wir, was ist da jetzt möglich. Ich kann jetzt nicht viel mehr zu sagen. Aber klar, ich glaube, wie das Interesse jeden Journalisten wahrscheinlich jetzt hier gerade in Deutschland ist, ein Interview mit Daniela Klette zu bekommen. Obviously. Ich glaube, die ist erstmal außerhalb von jeglicher Reichweite für sowas. Und ich weiß nicht, ob sie überhaupt mit irgendjemandem redet, ob sie auch mit den Behörden redet oder nicht. Da ist irgendwie die Idee auch von, könnte sie vielleicht eine Kronzeugin werden, um die anderen beiden zu finden? I don't know. Aber klar, sollte es möglich sein, würde ich natürlich super gerne mich mit ihr austauschen. Aber da werden wir jetzt sehen, was sich jetzt entwickelt.
Würdest du sagen, das war so das letzte große Aufbäumen? Jetzt nochmal diese Fluchtgeschichte auch dieser beiden älteren Männer aus Friedrichshain? Oder erwartest du noch große Erkenntnisse bezüglich der RAF in den nächsten 10, 15 Jahren? Weil irgendwann sterben die ja auch aus. Also es ist jetzt auch so, dass das ja, dann ist ja auch irgendwann vorbei mit den Mitgliedern der RAF.
Ja, ich meine, das muss man auch sagen, das sind quasi Überlebende der RAF, weil die RAF gibt es halt nicht mehr. Also die Organisation gibt es halt nicht mehr. Das ist einfach nicht mehr aktiv. Die RAF macht auch seit 30 Jahren, sie macht halt nichts, so seitdem die in den Untergrund verschwunden sind. Alles, was die machen, ist ja quasi für ihr Überleben irgendwie kämpfen und irgendwie Raubüberfälle machen, um zu überleben. Aber es sind ja keine politisch motivierten Raubüberfälle oder politisch motivierten Verbrechen, die gerade stattfinden. Das heißt, die RAF, es stand jetzt als Verein, die gibt's halt einfach nicht mehr. So. Und klar, ich glaube jetzt natürlich ist erhöhte Aufmerksamkeit auf die anderen zwei, dass die jetzt auch gefunden werden müssen. Ich glaube schon jetzt, dass durch die Aufmerksamkeit mit Daniela Klette, da die Behörden jetzt nochmal mehr Energie reinstecken, um zu gucken, finden wir die anderen beiden auch. Vielleicht nutzen die auch das ein oder andere internetfähige Tool, um nach hier zu suchen, wer weiß. Aber ich glaube, da wird jetzt eine erhöhte Energie da reingesteckt. Hast du ja erzählt, ne? Heute wieder irgendwelche Nachrichten. Ich glaube, das waren jetzt nicht die beiden, wahrscheinlich irgendwelche Helfer irgendwie gefunden. Aber da wird es noch mehr geben wahrscheinlich, ja.
Ich habe keine Fragen mehr.
Super.
Vielen Dank.
Ich danke dir, Thilo.
Das, jetzt weiß ich alles darüber. Ich glaube ja, das erschöpft sich dann auch schnell, dieses Thema. Ich fand das irgendwie total spannend, weil es wie so eine Zeitkapsel ist, die man aufmacht und dann so in die Geschichte der BRD kurz reinguckt, weil die RAF spielt ja in der DDR zum Beispiel überhaupt keine Rolle, außer dass eben Mitglieder der RAF unterschlüpfen durften in einem Zirkusgebäude nahe Strausberg. Mhm. Aber sonst spielte das keine Rolle.
Ja.
Und deswegen fand ich das so spannend. Und weil das wirkt auch alles so 80er-mäßig. Also auch diese Wohnung in Kreuzberg, dann so ein Capoeira-Kurs. Das ist alles so, wie ich mir Kreuzberg in den 80ern vorstelle. Fehlt eigentlich nur noch David Bowie, der nun leider tot ist, der irgendwo langläuft.
Ja, ich meine, also was ich auch öfter gehört habe, ist tatsächlich von Leuten, die damals vielleicht noch im Leben waren, so in der Zeit, als die RAF so besonders aktiv war, wo der Terror besonders deutlich gewesen ist. Die erinnern sich noch alle sehr lebhaft quasi, wie der Alltag hier gewesen ist, auch in Berlin. Nämlich diese Plakate überall, diese Angst davor, dass da was hochgehen könnte, da was explodieren könnte. Also diese Terrorgefahr, diese Terrorangst war sehr aktiv und die Leute, mit denen ich jetzt sprechen konnte in den letzten Tagen auch oder die Leute, mit denen wir gesprochen haben im Zuge unserer Recherche, weil wir ja auch verstehen wollten, was macht die RAF eigentlich so interessant, ist glaube ich, dass bei vielen noch das Nachhalt, diese Erinnerung daran, wie es damals gewesen ist. Und ich glaube, für viele ist das auch tatsächlich jetzt sowas wie Genugtuung, dass sie sehen, dass eine von den dreien, die auch mitverantwortlich gewesen sind, mutmaßlich für diesen Terror, dass eine von denen irgendwie gefasst worden ist. Das ist irgendwie eine späte Einsicht so.
Ich habe ja für den Podcast versucht, auch Stefan Aust anzufragen, weil den hatte ich vor 8 Jahren interviewt, einmal zu seinem RAF-Buch und dachte mir, er wäre eigentlich genau der Richtige, um darüber zu sprechen.
Buch, Schmöker.
Ich frage mich, aber ein großer Bestseller.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die Verfilmung wird ja auch darauf basiert, ne? Bader-Meinhof-Komplex war ja auch sehr erfolgreich, glaube ich, damit Moritz bleibt treu und so.
Ja, und ich frage mich immer so, wirklich diese Kernhaftigkeit deutscher Geschichte, dass eine kleine Terrorzelle, eine linke Zelle, so viel Angst und Schrecken verbreiten kann. Und ich frage mich, ob die Furcht vor dem Kommunismus, die Furcht vor dem Linkssein unter anderem auch auf der RAF basiert. Also dieses Ganze, was Friedrich Merz immer die ganze Zeit, so dieser Linksruck, der immer befürchtet wird, dass die RAF eigentlich uns eine gute Diskussion über das Linkssein versaut hat, weil sie das Bild versaut hat, was Linkssein bedeutet.
Ja, und ich glaube, das ist ja auch halt ja auch vor allem bei sowas wie Springerpresse und so weiter auch nach. Die haben ja quasi so richtig hands-on mit der RAF zu tun gehabt. Deswegen glaube ich auch, dass sich das auch medial da weiterträgt, dass dieser Verlag zum Beispiel ausgerechnet, ich glaube, sehr viel von dieser Stimmung, die sie auch verbreiten gegenüber Linken, gegenüber denen, die halt so Imperialismus und Kapitalismus irgendwie kritisieren. Ich glaube auch, da hast du recht. Ich glaube, das kommt tatsächlich, ist ein bisschen zu erklären aus der eigenen Geschichte auch, weil diese Mediengeschichte von zum Beispiel der Bild-Zeitung so eng verzahnt ist auch mit der Geschichte der RAF. Ich glaube, das ist auf jeden Fall so, ja.
Ich finde das sehr gut, wenn man sich mit der RAF beschäftigt und wie wir beide das auch gerade machen, dann ist es auch immer ein Beschäftigen mit bundesdeutscher Geschichte und das ist ja wichtig und immer spannender als im Geschichtsunterricht. Vielen Dank, Herr Schrau.
Danke dir, Thilo.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bitte abonniert ihn, zum Beispiel, indem ihr auf Spotify auf die Glocke klickt und empfiehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt einen Themenvorschlag? Kein Problem, schreibt uns einfach eine E-Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür einfach auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Den Link findet ihr unten in den Shownotes. Alles muss raus ist eine Produktion der PQPP2 GmbH. Neue Folgen erscheinen dienstags und freitags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Moderiert wird Alles muss raus von Thilo Mischke. Redaktion: Stefan Seiler, Thilo Mischke, Kaspar Dudek, Marlon Plaas, Amira Mustafa, Sarah Golz. Social Media: Sarah Golz und Marlon Plaas. Die Titelmelodie hat Martin Seifert komponiert. Audioproducer: Leo Ebert-Glang. Um die Vermarktung kümmert sich Podstars bei OMR. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in unseren Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Es gibt jetzt wieder nach dem Abspann, den ihr euch hoffentlich ordentlich angehört habt, wie in einem guten Marvel-Film, wieder Kulturtipps. An meinem Geburtstagswochenende spiele ich mit meinem guten Freund, dem Filmgeschäftsführer der Firma PQPP2, den ich aus meinem Japanisch-Studium kenne, Hannes, der im Läuft-Schon-Podcast, den es seit 400 Jahren gibt, regelmäßig lacht, ein Computerspiel. Wir spielen zusammen Super Castlevania 4. Und dieses, ich würde fast sagen, 30 Jahre alte Spiel ist ein unfassbar gnadenloses, schwieriges Spiel, in dem man einen Mann mit einer Peitsche durch das Schloss von Dracula jagt. Und es macht eigentlich keinen Spaß, aber ich habe sehr viel Freude dabei, meinen geduldigen Freund Hannes dabei zu beobachten, wie er immer und immer wieder in Gruben fällt, von fliegenden Totenköpfen umgebracht wird und wie er kleine Kerzen zerschlägt und ein Herzchen findet. Parallel dazu lese ich das Buch, das die Grundlage bildet für den Film All of Us Strangers, den ich geguckt habe. Ein Film, in dem es um, ein homosexueller Freund von mir sagte, Gay Loneliness geht. Also wie einsam man sich als homosexueller Mann im 21. Jahrhundert fühlen kann und wie sehr es schmerzt, logischerweise, wenn die Eltern die eigene Sexualität aberkennen, in dem man lügen muss, um zu existieren und was das mit einem macht. Und dieses Buch basiert auf einem Roman aus Japan und das Tolle ist, oder das Interessante ist, Die Story ist wirklich gleich, aber es handelt sich dabei um einen heterosexuellen Mann und keinen homosexuellen Mann. Also man bekommt die gleiche Geschichte nochmal erzählt, aus einer heterosexuellen Perspektive in einem extrem düsteren, kartoffelartig zerdrücktem Land, Japan, was irgendwie immer die 80er und 90er in diesem Land sind, nämlich irgendwie depressiv, regnerisch. Es ist ein Sommer in Tokio, heiß, alles ist feucht. Und man bekommt eine Geschichte erzählt von eben diesen Drehbuchautoren, der plötzlich seine verstorbenen Eltern wieder trifft und eine, ja, würde ich sagen, hitzige, heftige Affäre mit einer Mitbewohnerin in seinem Haus beginnt. Es ist ein großartiges Buch. Ich bin wirklich begeistert. Rede nicht mit meinen Freunden, die hier in meinem Geburtstagswochenende mich begleiten, sondern sitze zusammengeknüllt wie ein altes Stück Taschentuch auf der Couch und lese dieses Buch. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hören uns am Freitag. Es kann sein, dass wir zwei Folgen machen, denn ich nehme mit Robert Hofmann eine Folge zu den Oscars auf und ich habe eine Folge mit Was Tara sagt, also Tara Louise Wittmers, heißt sie, glaube ich, Wittmers, aufgenommen zum Frauentag. Und das ist eine sehr wilde Folge geworden. Also wir haben zwei Folgen in petto für diesen kommenden Freitag. Also alle, die bis jetzt hier an dieser Stelle gehört haben, 1000 Küsschen. Ihr seid toll, dass ihr so geduldig hört. Ich weiß, dass Lars Bayer auf jeden Fall der größte Fan des Podcasts bis an diese Stelle hört. Und ich hoffe, lieber Lars, es ist 4 Uhr früh, du bäckst Brötchen, denn Lars ist Bäcker, und hattest Spaß mit dieser Folge. Tschüss, bis Freitag.